Ja, wir möchten heute Morgen mit den anderen Wort Gottes betrachten aus den Psalmen. Und zwar den Psalm, ein Teil vom Psalm 27. Und soweit es möglich ist, lasst uns dazu aufstehen. Im Psalm 27, ich lese das aus der Elberfelder Übersetzung, von Vers 1 bis Vers 8. Und da heißt es von David: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich: zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich heben, und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Höre, Herr, mit meiner Stimme rufe ich. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz erinnert dich, suchet mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Und so weiter bis Vers 14. Aber ich möchte hier einfach enden. Lass uns noch mal beten und Gott um seinen Segen bitten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dein Wirken. Wir danken dir, Herr, für dein Nahesein, auch für die Gegenwart deines Heiligen Geistes. Und wir bitten dich, Herr, stärke uns. Öffne uns die Glaubensaugen, die Herzensaugen, dass wir sehen können, was du uns vor Augen malst. Öffne uns das Herz, dass dein Wort hineinfallen kann auf einen gut bereiteten Herzensboden, dass es dort Wurzel schlägt und Frucht bringt für die Ewigkeit. Ja, lass den Dienst gesegnet sein, des Zuhören, und schenk uns ein gnadenvolles Umsetzen auch in unserem Leben. Darum bitten wir in Jesu Namen, Vater. Amen. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Ich möchte, bevor ich zur Textauslegung komme, möchte ich eine kleine oder eine Gegenüberstellung, eine Geschichte erzählen, eigentlich Lebensberichte, zwei, mit der Überschrift, oder gut, das Leben lohnt sich, das ist die, oder lohnt sich das Leben, das ist die Frage. Und dann zwei Lebensbilder. Ein Student im ersten Semester an der Universität in Pennsylvania springt von einem Hochhaus in den Tod. Ein Pastor geht mit den Eltern des Jungen in dessen Zimmer, um das Eigentum des Jungen abzuholen. An der Wand über dem Schreibtisch des Studenten sehen sie einen Zettel angeheftet. Darauf steht in großen Buchstaben: Das Leben ist eine Hölle. Das war der erste Lebensbericht. Zweiter Lebensbericht: Ein kleiner Junge geht an der Hand seines Vaters spazieren. Auf einem Mäuerchen tanzt er balancierend entlang und hält sich bei seinem Vater fest. Plötzlich sagt der Junge ganz unvermittelt zu seinem Vater: Papa, das Leben lohnt sich. Man möchte fragen oder man könnte fragen, was der kleine Junge von der Schwere und Tiefe des Lebens, von Leid und Trauer, Einsamkeit und Sterben weiß. Und doch an der Hand des Vaters die großen und schweren Dinge, die Fragen und Sorgen dem Vater überlassend, lohnt sich das Leben. Wenn wir nur wieder wie Kinder geborgen und gelassen, vertrauensvoll und aufgehoben bei Gott, unserem Vater, an der Hand leben könnten. Das wäre schön, zu leben wie ein Kind mit seinem Vater im Himmel, ganz vertrauensvoll. Die Frage ist, ob wohl David so mit seinem Gott gelebt hat. Nun, zurück zu unserem Psalm 27. David schreibt da diesen Psalm heraus aus seinen vielen Lebenserfahrungen. Wenn wir die Geschichtsbücher des Alten Testaments und auch die Psalmen lesen, da bekommen wir einen Eindruck vom vielfältigen Erfahrungsschatz aus dem praktischen Leben mit Gott und seiner Umwelt von David. David, und das drückt sich auch in diesem Psalm aus, ist trotz mancher Bedrohungen vertrauensvoll. Und davon können wir lernen, das ist vorbildlich. Nun noch einmal der erste Vers. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten oder Angst haben? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht oder Kraft. Vor wem sollte ich erschrecken oder vor wem sollte mir grauen? Der Herr ist mein Licht, mein Heil und meines Lebens Kraft. Drei Argumente, die positiv von Gott berichten. Gott ist unser Licht, unser Heil und unsere Zuversicht, unsere Kraft, unser Schutz. Zuerst ein Gedanke zum Thema, der Herr ist mein Licht. Ich möchte ein Beispiel aus dem Neuen Testament wählen, zur Zeit Jesu. Wir springen da mal ein bisschen vom Alten zum Neuen und vom Neuen zum Alten. Das zeigt uns auch, dass eigentlich im Alten schon das Neue angedeutet ist und im Neuen das Alte mitverarbeitet ist. Wir können das nicht trennen voneinander. In Johannes 8 lesen wir von Jesus, dass er frühmorgens in den Tempel kam und dort lehrte. Und als er lehrte, da brachte man eine Frau, die im Ehebruch auf frischer Tat ertappt wurde oder ergriffen wurde, zu ihm. Und die Schriftgelehrten, die Leute, die diese Frau mitbrachten, die wollten Jesus praktisch in eine Zwickmühle bringen. Und sie haben gesagt, ja, schau mal, diese Frau ist im Ehebruch ertappt worden. Das war nach alttestamentlicher Lesart eine schwere Sünde. Wir haben heute andere moralische Verhältnisse in unserem Land, leider. Auf jeden Fall, nach alttestamentlicher Sitte, hätte man diese Frau steinigen können. Und dann fragen sie, was machst du? Wie siehst du das? Jesus gibt gar keine Antwort. Er schreibt auf den Boden in den Sand. Einer nach dem anderen von diesen Anklägern verlassen den Ort. Und am Schluss ist Jesus allein mit dieser Frau. Und er fragt sie, hat dich niemand verurteilt? Die Frau antwortet, niemand. Dann sagt Jesus zu ihr: So verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Jesus hat ihre Tat nicht entschuldigt. Er hat sie nicht gut geheißen. Er hat sie aber auch nicht verdammt. Er ist gnädig mit ihr umgegangen, barmherzig. Aber er hat sie auch gewarnt und ihr geraten: Tu das nicht mehr. So, Jesus bringt Licht auch in ein Sündenleben. Und es ist ja ganz gut, dass unser Leben durchleuchtet wird. In jedem von unserem Leben gibt es ja öffentliche Aspekte, die jeder sehen kann, die jeder wahrnimmt. Und es gibt auch verborgene Aspekte, die nur wir kennen. Wer wir wirklich sind, das weiß Gott und wir selbst. Aber Gott durchleuchtet unsere Herzen, die Tiefen unseres Herzens. Er bringt manchmal auch Dinge ans Licht in unserem Leben, vor denen wir vielleicht sogar erschrecken. Wenn Situationen kommen, wo wir handeln und danach merken: Mensch, das hätte ich ja nicht tun sollen, oder da ist mir was entglitten, und wir erschrecken über uns selber, wie wir uns verhalten können. Aber Jesus, er ist das Licht der Welt. So sagt er, die Aussage: Ich bin das Licht der Welt, folgt diesem Ereignis im Johannesevangelium. Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. So, Menschen, die Gott gefallen wollen, werden nicht, bildlich gesprochen, in der Finsternis und Dunkelheit eines Sündenlebens sich aufhalten, sondern sie werden die Klarheit des Lichtes Gottes suchen und auch die Durchschaubarkeit, die Transparenz. Leben von Gläubigen sollten transparent sein. Wir sollten uns nicht fürchten müssen, dass irgendjemand auch verborgene Dinge unseres Lebens zu sehen oder hören bekommt. Wir haben nichts zu verbergen. Jesus hatte auch nichts zu verbergen. Er hat gesagt, als man ihn angeklagt hat: Ich habe frei öffentlich geredet. Warum habt ihr mich nicht früher festgenommen? Das war immer schon meine Lehre. Das war immer schon meine klare Ausrichtung. Ich habe nichts zu verstecken, ich habe nichts zu verbergen. Ich habe eine klare Position. Jesus sagt, er ist das Licht der Welt, und wenn Licht in etwas hineinkommt, dann geschieht ja bessere Wahrnehmung. Licht, wir brauchen Licht. Ich habe neulich dieses Beispiel gebracht, auch von diesem Streichholz. Also wenn wir in eine Nachtwanderung gehen und hätten als Beleuchtung nur ein paar Streichhölzer, ich glaube, da würden wir nicht allzu viel sehen können. Und so, wir brauchen das volle Licht des Evangeliums in unserem Leben, und wir brauchen Licht des Evangeliums, damit in unserem Leben Klarheit herrscht, damit Erkenntnis zustande kommt, dass wir Verständnis erlangen, dass Erleuchtung in unser Leben kommt und dass Offenbarung Gottes geschehen kann. Das brauchen wir immer wieder. Gott will uns von einer Klarheit zur nächsten führen. Er will sich selbst uns offenbaren. Das heißt, er möchte sich uns zu erkennen geben. Er möchte aus dieser Verborgenheit herauskommen und enthüllen, Wahrheiten enthüllen, uns neue Dimensionen eröffnen. Das möchte er. Er wünscht sich das. Er möchte, dass wir ihn näher kennenlernen. Das ist sein Wunsch. Wenn wir sein Wort lesen, können wir das klar erkennen. Die Frage ist, wollen wir das auch? Sind wir bereit, auch danach zu suchen? Oder ist uns das genug? Wenn man jetzt in einem Bild spricht, ist es uns genug, ein Sandwich zu essen, dass wir durch den Tag kommen? Oder wollen wir lieber Vollkornnahrung und sättigende Speise, die uns kräftigt? Jesus sagt, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen. Gott erkennen bedeutet Leben in göttlichem Verständnis. Gott erkennen bedeutet ewiges Leben zu haben. Und das ist eine wichtige Aussage aus dem hohen priesterlichen Gebet von Johannes 17. Wir könnten jetzt noch viel dazu sagen, aber die Zeit ist zu knapp. Ich möchte nur ein kleines Beispiel auch, eine kleine Lebenserfahrung aus dem Leben Davids nennen. David war ja lange Jahre auf der Flucht vor König Saul. König Saul war der erste König Israels und er war ja von Gott verworfen worden, weil er ungehorsam war, und er sah in David einen Rivalen. Und David war, wie gesagt, lange Jahre auf der Flucht mit einigen Leuten, die zu ihm hielten, in der Wüste Maon, in der Wüste Sif, in Engedi, am Toten Meer und. Und irgendwann entschied sich David, ich gehe jetzt außerhalb des Stammesgebiets Israels, ich gehe zu den Philistern. Und er ging in diese Ortschaft Ziklag. Und dort lebte er eine Zeit lang bei den Philistern, die ja eigentlich die Feinde Israels waren, und mit seinen Frauen, mit dem ganzen Gesinde und dem ganzen Tross hat er sich niedergelassen. Und von dort aus machte er auch manche Streifzüge. Und als er mal unterwegs war auf so einem Streifzug und zurückkam, da war in Ziklag sein Lager, also sein Lager war niedergebrannt, die Kinder und Frauen waren geraubt worden von den Amalekitern. In anderen Worten, er kam zurück und fand verbrannte Erde. Und die Leute, die mit ihm waren, die waren richtig erbittert und zornig auf David. Es muss ja immer jemand schuld sein, wenn es schief geht. Und meistens ist es der Leiter. Und so waren sie sauer auf David. Und der hat das richtig zu spüren bekommen. Und was tut David in dieser Situation? Es heißt in 1. Samuel 30, wo diese Geschichte steht, die Frage ist, wie geht David mit den Schlägen des Lebens um? Und das war nicht selten, dass er die Schläge des Lebens zu spüren bekam. Dort steht, nach dieser Situation, inmitten diesem Chaos, und das ist vorbildlich für uns, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Warum nicht flüchten hin zu Gott, ist die Frage, wenn es bei uns mal schwierig wird. Warum nicht flüchten in die Gegenwart Gottes, ins Gebet, vor den Thron Gottes? Und das Alte Testament spricht für diese Gegenwart das Heiligtum, der Tempel. Dort ist die Wohnung Gottes mit der Bundeslade. Wo ist im Neuen Testament die Gegenwart Gottes? Jesus sagt, komm her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch, das ist sanft und leicht, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Bei Jesus ist dieser Ort. Bei Jesus ist Hoffnung, bei Jesus ist Geborgenheit. Dort ist die Frage, ist es unser geistliches Zuhause? Es darf unser geistliches Zuhause in der Gegenwart Gottes sein. In Vers 4 in diesem Psalm schreibt David: Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, danach strebe ich. Das ist mein Verlangen, das ist meine Sehnsucht. Zu wohnen im Haus des Herrn. Zu wohnen in dem Haus des Herrn. Alle Tage meines Lebens. Und nachzudenken in seinem Tempel. In anderen Worten, David sehnt sich, in der Nähe des Herrn zu sein, beim Herrn zu verweilen. Wisst ihr, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Man könnte jetzt auch das rausnehmen und sagen, der Herr ist mein Heil. Heil bedeutet, auch Shalom heißt Friede, Heil, Wohlbefinden. In der Gegenwart Gottes erleben wir völliges Wohlbefinden. Da tut uns nichts weh. Wohlbefinden heißt auch völlige Gesundheit. Wohlbefinden heißt, kein Mangel zu haben, keine Defizite. Es bedeutet, vollumfänglich gesund zu sein, zufrieden zu sein, sich wohl zu fühlen, geborgen zu sein. Und genau das ist doch das, wonach wir uns sehnen, oder nicht? Wohlbefinden. Das Wort Wohlbefinden ist so ein Sammelbegriff für all diese Eigenschaften. Sich wohl zu fühlen beim Herrn. Und das ist möglich in der Gegenwart Gottes. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, danach strebe ich, zu wohnen in dem Haus des Herrn alle Tage meines Lebens. Im Psalm 84 schreiben die, ich glaube das ist von Korah, die Korachiten, die schreiben: Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Heerscharen. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Also schmachten, das ist ein intensives Verlangen, dort zu sein. Wie ein Verdurstender nach Wasser sich sehnt. Das ist das Schmachten. Am Verhungern nach Nahrung. Es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn, nach der Gegenwart des Herrn, nach dem Mit-Gott-Sein. Und wenn ich in unsere Gesellschaft schaue, dann frage ich mich, wo finden wir das bei uns, bei unseren Mitmenschen? Wer sehnt sich heute nach der Gegenwart Gottes? Wer sehnt sich noch nach einem Gottesdienst? Ich möchte euch ein Bild vor Augen malen. Eine Situation. Früher war das üblich, dass man Fotografien machte, Bilder mit einer Kamera. Und dann hat man sie weggegeben. Am Anfang waren es Schwarz-Weiß-Bilder und dann später, in meiner Jugendzeit, Kindheit, Jugendzeit, waren es dann schon Farbbilder. Heute haben wir digitale Bilder. Aber ich habe in Bilder, also im Fotoalbum meiner Eltern, meines Vaters, ein Bild gesehen. Mein Vater war Jahrgang 1913. Und er hat den Zweiten Weltkrieg mitgemacht, 6 Jahre lang. Und in diesem Fotoalbum waren auch über diese Kriegsjahre Bilder drin. Er war in Dänemark stationiert als Wachsoldat. Und dann war da ein Bild von Weihnachten. Weihnachten, wo mein Onkel und mein Vater, die damals noch nicht verheiratet waren, zu Hause war bei Mutter. Und wisst ihr, ich habe dieses Bild oft angeschaut und auch vor Augen, dieses Bild, dieses Schwarz-Weiß-Bild, wo der Tannenbaum war, wo mein Onkel dort saß. Und ich schaute in dieses Gesicht und dieses Gesicht war mit aufgerissenen Augen Mein Onkel war Soldat zur damaligen Zeit, sehr jung, ich glaube vielleicht 18 Jahre alt oder 19. Nach Hause kommen dürfen von der Front. Das war wohl die Sehnsucht jedes Soldaten, der an der Front war. Front bedeutet Lebensgefahr, bedeutet Risiko, bedeutet Stress. Und ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen, was Front bedeutet hat. Wer das nicht mitgemacht hat. Die Bilder, die man sieht. Tote, Erschossene, Verstümmelte, Schreiende, Misshandelte, Hungernde, Verfrorene im Ostfeldzug. Front, von der Front nach Hause kommen zu dürfen, das war eine Belohnung, das war herrlich. Und ich sah ein anderes Bild, wo einer meiner Onkel Abschied nahm von meiner Oma, von seiner Mutter. Abschied in Uniform. Nicht zu wissen, ob das letzte Mal war, dass man sich sieht. Zu Hause. Mir geht es um den Begriff zu Hause. Sind wir geistlich bei Gott zu Hause? Das ist die Frage. Sehnen wir uns wie so ein Frontsoldat nach der Gemeinschaft mit Gott, zu Hause zu sein, im Haus des Herrn, in dem Tempel, in der Gemeinde. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Sehnen wir uns nach dieser Mitte der Geschwister, der Gemeinschaft der Gläubigen? Oder ist uns das eine Last, zum Gottesdienst zu kommen? Schon wieder. Ich würde gern ausschlafen. Hast du dir schon mal solche Gedanken gemacht? Das ist die Frage. David war nicht nur immer ein Vorbildlicher. Er hat auch gesündigt. Wenn ich an Psalm 51 denke, an seinen Ehebruch mit Bathseba, so das war ein schwarzer Fleck in seiner Biografie. Ich weiß nicht, ob das der Hintergrund war für diesen Vers 8, aber er schreibt: Mein Herz hält dir, Gott, dein Wort vor. Herr, du hast gesagt, ihr sollt mein Antlitz oder mein Angesicht suchen. Gott spricht in 5. Mose 4, 29, ihr sollt mein Angesicht suchen, das wünscht sich Gott. Gott wünscht sich, dass wir Angesicht, Antlitz des Herrn bedeutet die Gegenwart des Herrn. Das Angesicht Gottes steht für die Gegenwart Gottes. David wünsche ich die innigste Gemeinschaft mit dem Herrn. Und das steht für dieses Antlitz Gottes, für dieses Angesicht. Und Gott sagt im Alten Testament, ihr sollt mein Antlitz suchen. So übersetzt es Luther. Die neue Genfer Übersetzung sagt, kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. In anderen Worten, der Herr hat gesagt, dass wir sein Angesicht suchen sollen. Und David sagt, das mache ich auch. Ja, ich suche dein Angesicht, das mache ich doch. Tun wir es auch regelmäßig in der Andacht, in der Gebetszeit, im Gottesdienst? In dieser diese Stelle, ihr sollt das Angesicht des Herrn suchen oder ihr sollt mein Antlitz suchen. Die Stelle kommt aus 5. Mose 4, 29. Ich möchte nur noch kurz darauf eingehen. Das wäre eine Predigt für sich. Dort in diesem Kontext von 5. Mose 4, 29 in Vers 25 steht, ich fasse das ein bisschen zusammen, in 5. Mose, da geht es Also die fünf Bücher Mose, erstes Buch Mose, die Schöpfung und die Erzväter, zweites Buch Mose, die Auszug aus Ägypten und die zehn Gebote, drittes Buch Mose, der Gottesdienst und der Tempeldienst und was damit zusammenhängt, Heiligkeit, viertes Buch Mose, die Wüstenwanderung, also der Auszug von Ägypten und dann der Zug in das Heilige Land, nach Kanaan. Und fünfter Buch Mose ist zum zweiten Mal das Gesetz, also nochmal die Reden Moses und eine Zusammenfassung. Und im fünften Buch Mose, wie gesagt, Kapitel 4, 29, da geht es um Folgendes. Wenn du Kinder und Kindeskinder zeugst und ihr zu eurem Verderben handelt und euch ein Götterbild macht, also Gott warnt vor Götzendienst, dass ihr mit Sicherheit schnell weggerafft werdet aus dem Land, sagt er. Gott sagt, wenn ihr euch nicht an mein Wort haltet, an die zehn Gebote und die Auslegung dazu. Er sagt, ich bin der Herr, euer Gott. Wenn ihr Alternativen sucht zu mir, dann werdet ihr mit Sicherheit schnell weggerafft werden aus dem Land. Das Land steht für die Zusage Gottes. Ich gebe euch ein Land. Dort ist der Segen. Und dort ist die Stiftshütte. Dort wird der Tempel sein. Und, und. Wenn ihr aber anderen Göttern nachfolgt, das nennt man auch geistliche Hurerei. Also wenn andere Dinge im Leben wichtiger werden als Gott, dann werde ich euch aus dem Land, und der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen. Dann werdet ihr von dort aus dem Herrn, deinem Gott, suchen. Und das ist der Vers 29. Also ich werde euch zerstreuen, das ist das Gericht. Zerstreuung unter die Völker ist praktisch das Gericht. Im Prinzip, ihr werdet aus eurem Heimatland weggebracht werden. Ihr werdet von eurem Zuhause entfernt werden. Ihr verliert euer Zuhause, wenn ihr mich nicht als Gott ernst nehmt, wenn ihr so leben wollt wie die, die mich nicht kennen, um euch herum, werdet ihr euer Zuhause verlieren. Und das ist in dreifacher Richtung geschehen. In der assyrischen Gefangenschaft, wo die Zenotstämme weggeführt wurden, weggebracht wurden, entvölkert wurde, ihr Land wurde entvölkert mit den Israeliten. In der babylonischen Gefangenschaft, wo Juda und Benjamin weggeführt wurden durch die Babylonier. Und es ist geschehen, als Israel Jesus abgelehnt hat. Dann wurde Israel zerstreut in alle Welt, Israeliten, also die Juden dann. Wir nennen sie dann Juden, weil sie Jesus abgelehnt haben. Also, Gott hat es vorausgesagt. Wenn er mich ernst nimmt, werdet ihr im Segen sein. Wenn ihr so leben wollt, wie die um euch herum, die Götzendienst treiben, wird das Konsequenzen haben. Ihr werdet eure geistliche Heimat verlieren. Ihr werdet den Tempel verlieren. Ihr werdet euer Heimatland verlieren. Und ich werde euch mit eurem Götzendienst strafen. Es heißt, dort werdet ihr Göttern dienen, Göttern aus Holz und Stein dienen müssen, die nicht sehen, die nicht hören, die nicht empfinden. Und das hat mich erinnert an die KZ-Zwangsdeportation, an die Judenpogrome im Mittelalter. Ihr werdet aus eurem Land vertrieben werden, ihr werdet deportiert werden. Und in diesen anderen Ländern wird man Dinge mit euch tun, die werden euch gar nicht gefallen. Und warum das alles? Weil sie den Herrn verlassen haben. wenn ihr Gott sagt voraus, wenn das alles geschehen wird, in Vers 29, dann werdet ihr von dort aus den Herrn, deinen Gott, suchen. Dann werdet ihr den Herrn, deinen Gott, suchen. Und du wirst ihn finden, wenn du mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst. Das wird geschehen. In anderen Worten, die Gefahr ist, wisst ihr, Gott hat gesagt, wenn du dich da heimisch gemacht hast, in deinem verheißenen Land, wo Milch und Honig fließt, wo es dir gut geht, wo du unter deinem Feigenbaum sitzt, wo der Wohlstand kommt, dann könnte es sein, dass du den Herrn vergisst, dass du vergisst, dass du, dein Segen abhängig ist von Gott. Und dann wirst du deportiert werden, du wirst entfernt werden, der Segen wird verloren gehen. Und dann wird die Zuchtrute Gottes kommen. So wie beim verlorenen Sohn, als er die Schweine hütete und Hunger hatte und gerne das gegessen hätte, was die Schweine bekommen haben. Da hat er sich erinnert, Mensch, ich habe noch einen Vater zu Hause. Ich gehe zurück zu meinem Vater. Und so ist es auch Israel gegangen. Israel hat sich erinnert. Wir haben einen Gott, zurück, lass uns Gott suchen. Wir wollen Gott suchen, zurück in unser verheißenes Land, zurück in den Willen Gottes, zurück in uns in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes zu sein. Das ist unser Verlangen, nichts anderes. So, ich bin schon am Ende dieser Botschaft. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Im Herrn ist mein völliges Wohlbefinden. Der Herr ist meines Lebens Kraft. Der Herr ist meine Zuflucht. Der Herr ist mir mein Ein und Alles. Das ist eigentlich die Botschaft. Der Herr ist mein Lebensglück. Wir haben früher, vor 40 Jahren, haben wir gesungen, mein Lebensglück ist Jesus, der mir Gutes hat getan oder so ähnlich. Er ist das Licht auf meiner Bahn. Vielleicht war der Anlass auch Psalm 27. So, es geht darum, das Zuhause beim Herrn zu finden und zu bewahren, denn dort ist unsere Sicherheit. Es geht darum, das Zuhause beim Herrn zu bewahren, denn dort ist Licht und Klarheit. Dort ist Orientierung und Offenbarung. Es geht darum, an der Seite Jesu zu leben, denn dort lohnt sich Leben, trotz mancher Schläge, trotz mancher Krisen, trotz mancher Bedrohungslagen. Und da fiel mir wieder ein Lied ein, das hier in die Richtung spricht vom Text. An der Seite Jesu lohnt sich das Leben. Also du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt, heißt ein Lied. Ich habe es mitgebracht. Da heißt es, ich darf es ja nicht singen, aber ich kann es vorlesen. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Für dies Versprechen hast du dich nicht verschont. Und du gibst nicht nur ein wenig, Herr. Die Fülle ist bei dir. Du, das Leben, gibst das Leben, das sich lohnt. Du gibst das Leben mit einem klaren Sinn. Beendest das Verlorensein, schenkst einen Neubeginn. Du machst das Leben mit dir tief und weit. Du reißt uns Horizonte auf, zeigst uns das Ziel der Zeit. Mit dir zu leben bewahrt uns nicht vor Leid, doch weil dies auf dich schauen lehrt, lohnt sich auch Traurigkeit. Welch segensreicher Liederdichter das wohl geschrieben hat. So, wollen wir dieses rundum Paket Heil und Wohlbefinden dann finden wir es in der Gemeinschaft mit Gott. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir, Herr, für dein Leben, für dein Wirken. Wir danken dir auch für die Geschichte Israels, die für uns die Lehrstücke hat, wo wir lernen dürfen, wie du mit deinem Volk umgegangen bist, wie du es gewarnt hast, wie du es bewahren wolltest, wie du ihnen zum Heil und zum Segen, zum Shalom werden wolltest, wie sie es eine Zeit lang erlebten und dann verloren haben. Herr, bewahre uns davor, dass wir nicht abgleiten, abdriften vom Ziel und falsche Schwerpunkte setzen in unserem Leben. Herr, hilf uns, dir die nötige Zeit einzuräumen, wo wir Gemeinschaft haben mit dir. Hilf uns, unser geistliches Zuhause zu schätzen zu lernen und es zu behüten, zu bewahren, denn dort ist der Ort der Geborgenheit, der Liebe, der Annahme, der Vergebung, des Schutzes und der Fürsorge. Danke, Herr, dass wir ein geistliches Zuhause haben dürfen bei dir, in der Gemeinschaft der Gläubigen und Heiligen. Amen. Wer möchte noch beten?